habe mich entschieden, heute von hier unten zu predigen. Ich fühle mich wohler, wenn ich hier unten stehe, anstatt wenn ich dort oben auf der Kanzel stehen muss. Heute feiern wir einen speziellen Gottesdienst, in dem wir unseren neuen Jungprediger willkommen heißen durften, auch die vier neuen Gemeindeglieder und auch diese Beauftragung erleben durften. Und aus diesem Grund habe ich auch einen speziellen Text ausgesucht für die heutige Predigt, welche wir in 4. Mose Kapitel 6 finden. In 4. Mose Kapitel 6 finden wir den aaronitischen Segen, welches wir auch schon in der ersten Stunde in einem Lied gesungen haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob wir den Text oder den Segen, der hier Gott Aaron weitergibt, auch wirklich verstehen, was es bedeutet, was Gott zu Aaron sagt und wie Aaron eigentlich das Volk Israel segnen soll. Und ich lade euch ein, die Verse 22 bis und mit 27 zu lesen. Und ich lese aus der Lutherübersetzung und hier steht, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Und ich finde es spannend, wenn wir in der Offenbarung Kapitel 22, Vers 4 lesen, so sehen wir eigentlich, dass die Erlösten, welche vor dem Thron Gottes stehen, den Namen Gottes auf ihrer Stirn tragen. Eigentlich das, was wir im letzten Vers dieses aaronitischen Segens gelesen haben. Offenbarung Kapitel 22, Vers 4. Und sein Angesicht sehen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Der Name Gottes wird auf ihrer Stirn stehen. Und die Frage ist, wie kommt der Name Gottes auf unsere Stirn, wenn wir nicht den Segen bekommen? Und spannend ist, wenn wir in die Bibel gehen, ins Alte Testament, so sehen wir, dass der Segen Gottes eine sehr große Bedeutung hat und eine Rolle spielte. Und aus diesem Grund lesen wir auch im Leben von Jakob und Esau und auch später von Josef, dass sie den Segen ihres Vaters erbitteten, weil sie genau wussten, dass am Segen Gottes eigentlich alles liegte. Und der Segen Gottes lesen wir nicht zum ersten Mal in der Geschichte von Abraham, sondern ich möchte euch ins erste Kapitel der Bibel einladen, in 1. Mose Kapitel 1 und dort den Vers 28 lesen. 1. Mose Kapitel 1 und dort Vers 28. Wir können auch den Vers 27 hinzunehmen und hier lesen wir, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel und unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Gott segnete schon Adam und Eva am ersten Tag ihres Lebens. Weshalb würde Gott Adam und Eva segnen, wenn der Segen nicht so wichtig wäre? Und Gott segnete nicht nur sie, sondern wir lesen dann anschließend am Tag darauf, am Sabbat, lesen wir auch, dass Gott den Sabbat segnete. Der Segen Gottes im Wort Gottes hat eine sehr große Bedeutung. Und wir lesen auch, wenn wir zurückgehen ins 4. Buch Mose Kapitel 6, den aaronischen Segen etwas genaueres betrachten, sehen wir, dass im Segen eigentlich die Macht steht, es zu erfüllen. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass wenn wir dann den Segen etwas näher betrachten, dass im Segen auch automatisch der Bund Gottes mit seinem Volk impliziert ist. Der Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, sehen wir eigentlich durch diesen Segen. Und so möchte ich gerne mit euch diese 6 Teilabschnitte des aaronitischen Segens betrachten. Der Herr segne dich und anschließend behüte dich. Und wie schon erwähnt, sehen wir, dass Gott schon Adam und Eva segnete, damit es ihnen gut geht und sie fruchtbar sind und ihr Leben eigentlich mit Fülle erfüllt ist. Und wenn wir aber ins Leben von Abraham gehen, in 1. Mose Kapitel 12, so sehen wir, dass Gott Abraham eine noch größere Verheißung, noch einen größeren Segen verspricht. Im 1. Buch Mose Kapitel 12 können wir die ersten 3 Verse lesen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich finde es spannend, dieser Segen, der Gott hier an Abraham spricht. Er sagt, dass er ihm einen großen Namen geben möchte, dass er ein großes Volk wird und dass er ihn speziell segnen möchte, damit auch er einen Segen für seine Mitmenschen wird. Wir sollen den Segen Gottes nicht aus egoistischen Gründen für uns beantragen oder uns erbitten, sondern mit dem Gedanken, anderen Menschen einen Segen zu werden. Und je mehr, auch wenn wir das im Leben der Jünger sehen und auch von Jesus, je mehr er die Jünger gesegnet hatte, umso größer wurde auch der Segen den Mitmenschen. Und je mehr sie diesen Segen weitergaben, umso mehr segnete Gott auch das Leben seiner Jünger. Und oftmals wollen wir den Segen einfach nur für uns, damit es uns gut geht, damit wir etwas davon haben. Dabei geht es eigentlich darum, gesegnet zu werden, um anderen Menschen ein Segen zu werden. Und dann lesen wir weiter, dass ich will segnen, der dich segnet, und verfluchen, der dich verflucht. Der Herr segne dich und behüte dich. In anderen Worten, der gut zu dir ist, dem werde ich Gutes tun, und der schlechte Absichten gegen dich hat, dem werde ich Schlechtes tun. Ich werde dich beschützen und behüten. Und zuletzt sehen wir, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Was sagt Gott damit? Dass durch seine Nachkommen der Messias kommen wird. Der Messias ist ein Abstamme oder ein Nachkomme Abrahams. Und durch diesen Nachkommen, durch diesen Messias, werden alle Völker auf der ganzen Erde gesegnet werden. Nicht nur er, Abraham und seine Familie und die Menschen, die um ihn herum sind, sondern der Segen soll auf die ganze Welt, auf das ganze Universum übertragen werden. Und das ist auch die Absicht von Gott. dass wenn er dich reichlich segnet, dass du auch anderen Menschen zum Segen wärst. Und je mehr du auch von deinem Segen weitergibst, umso mehr segnet auch Gott dein persönliches Leben. Und dann verspricht er auch, dich zu behüten und zu beschützen. Ich finde es spannend, die meisten wahrscheinlich von uns können den Psalm 23 auswendig. Und im Psalm 23 kommt dieses Hüten und Beschützen ganz deutlich zum Ausdruck. Auch das Gute, das Gott uns schenkt. Und auch wenn wir mal durchs finstere Tal gehen, so fürchten wir nichts, denn Gott ist bei uns. Ja, Gott verspricht uns zu behüten und zu beschützen. Und wir können auch zum Beispiel im Psalm 121 lesen, Psalm 121, Vers 7 und 8, dass Herr der Hüter Israel ist. Im Psalm 121 lese ich, der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ein Lied, ein Wallfahrtslied, das sehr interessant ist, weil hier vom Ein- und Ausgang gesprochen wird. Und ein Wallfahrtslied wurde dann gesungen, als die Männer und auch das Volk Israel nach Jerusalem wandern mussten. Sie mussten von zu Hause ausgehen, um in Jerusalem einzugehen und nach dem Fest wieder von Jerusalem ausgehen, um schlussendlich zu Hause einzugehen. Wenn wir dies auch so vorstellen, der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an in Ewigkeit. Wie viel Mal pro Tag verlassen wir unser Zuhause? Wie viel Mal steigen wir in unser Auto ein und wieder aus? Wie viel Mal gehen wir in ein Gebäude hinein und wieder heraus? Und jedes Mal erleben wir eigentlich diesen Segen, dass Gott uns behütet, egal ob wir aus unserem Zuhause weggehen und in unser Büro hineinkommen oder in einen Einkaufsladen oder in unser Auto oder Zug oder Flugzeug einsteigen. Gott ist mit uns. Und er ist nicht nur derjenige, der uns segnet, sondern auch behütet. Und in Hebräer Kapitel 13, Vers 6 lesen wir eben, dass der Herr der Behüter Israel ist. Was für ein Vorrecht, einen solchen Gott zu kennen und zu wissen, dass er unser himmlischer Vater ist. Ein Vater, der uns reichlich segnen möchte, damit auch wir den anderen Menschen zum Segen werden, aber nicht nur segnet, sondern gleichzeitig auch behütet und beschützt. Und der aaronitische Segen geht dann weiter, indem wir lesen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Was verstehst du darunter, dass der Herr sein Angesicht leuchten lasse über dir? Was stellst du darunter vor? Welche Erfahrung hatte Israel mit Gottes Angesicht über ihnen? Die Erfahrung der Feuer- und Wolkensäule, wo Gott über Israel war und sie behütete und beschützte und ihnen den Weg weiste. Und das Angesicht im Hebräischen steht auch für Gegenwart. Also Gottes Gegenwart soll über dir sein, um dich zu beschützen, aber gleichzeitig auch, um den Weg zu weisen. Gott möchte dir auf dem richtigen Weg führen. Und deshalb finde ich es umso schöner, dass dann anschließend steht, und dir gnädig sei. Weshalb soll Gott uns gnädig sein? Weil wir immer wieder unter dem Schutz weglaufen. Gott möchte uns führen in die rechte Richtung und wir sagen, nein, ich möchte links gehen. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Oder geht es euch nicht so? Ich erlebe immer wieder, wie Gott mich auch den Weg weist und ich mich für etwas anderes entscheide. Und aus diesem Grund muss Gott gnädig sein. Er muss gnädig sein, uns vergeben, weil wir oftmals das Angesicht Gottes über uns verlieren. Und wenn wir nicht unter dem Schutz Gottes stehen, so sind wir der Gefahr ausgesetzt. Doch jedoch, weil Gott gnädig ist, passiert uns oftmals nichts. Wie oft entkommen wir einem Unfall oder einem Schicksal, obwohl wir vielleicht auf dem falschen Weg sind? Nur weil Gott gnädig ist. Die Gnade Gottes ist etwas, welches wir nicht verdient haben. Ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und in 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9 schreibt Paulus etwas sehr Spannendes. 2. Korinther Kapitel 8, und dort in Vers 9. Ich lese dazu noch den Vers 8. Nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm. Um euretwillen, damit durch seine Armut reich ihr reich würdet. Haben wir es verdient, den Segen Gottes? Nein. Haben wir verdient den Reichtum, den Gott uns schenkt? Nein. Denn all den Segen und all den Reichtum, den wir haben, gehört Jesus Christus. Und Jesus Christus gibt uns all diesen Reichtum, weil er arm wurde. Wir haben es verdient, eigentlich arm zu sein, von Gott abgestoßen zu sein, weil wir alle uns gegen Gott auflehnen. Doch er ist gnädig und schenkt uns seinen Reichtum und seine Güte. Und ich finde es schön, wie hier Paulus beschreibt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Kennst du die Gnade, Jesus Christus? Ist es dir bewusst, dass all das, was du hast, auch den geistlichen Segen, nur deshalb du hast, weil Jesus arm wurde und für dich gestorben ist? Verstehst du, was Jesus für dich getan hat? Und Jesaja beschreibt es auch ganz schön in Kapitel 53. Dass all das, was wir verdient haben oder hätten, er auf sich nahm, damit wir Frieden mit Gott haben. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Was für ein Vorrecht, Gott zu kennen und zu haben. Und dann wird es noch intensiver, lesen wir, der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin. Oder die Elberfelder Übersetzung übersetzt, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und die Luther-Übersetzung, die ich immer auswendig konnte, hat eigentlich die unangebrachteste Übersetzung, wo steht, der Herr erhebe sein Angesicht über dir. Wenn wir in den Psalm 30 gehen, Vers 8, so sehen wir, wie wichtig es ist, unter Gottes Angesicht zu leben. Oder dass Gott sein Angesicht zu uns hinwendet. Psalm 30, Vers 8. Denn Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Fels gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargest, erschrak ich. Der Psalmist schreibt hier über den Segen Gottes, dass er ihn auf einen hohen Fels gestellt hat, dass es ihm gut geht, dass er gesegnet wurde. Und dann beschreibt er plötzlich, als du dein Angesicht von mir wegwandtest, so erschrak ich. Er bekam Angst. Und auch in Psalm 104, Vers 29, lesen wir etwas sehr Ähnliches. In Psalm 104, Vers 29. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie alle. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Wenn Gottes Angesicht von uns abgewandt wird, schreibt der Psalmist, so erschrecken sie alle. Und deshalb der Wunsch, der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin. Gott soll dich anschauen, er soll sein Angesicht zu dir wenden. Und was bedeutet dies? Dies ist nachdrücklicher und verlangt, dass Gott Israel Beachtung schenkt. Kommt es in eurem Leben manchmal vor, dass ihr mit jemandem spricht und diese Person euch gar nicht anschaut? Wie fühlt ihr euch dann? Ihr sprecht und die Person schaut euch nicht an. Und manchmal kommt es vor, dass Daniela mir sagt, Tim, schau mich an, ich spreche zu dir. Was sagt sie damit? Sie möchte Aufmerksamkeit. Sie möchte, dass ich meine Aufmerksamkeit ihr schenke. Und das Gleiche ist auch im Segen. Der Wunsch ist, dass Gott dir Zuneigung schenkt, dich Beachtung schenkt. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin. Was sagt dieser Text wortwörtlich? Dass Gott unter dir ist. Weil wie soll sonst Gott sein Angesicht zu dir hinaufheben? Das ist sehr spannend. Es ist ein ganz schönes und zärtliches Bild. Das Bild, von dem hier gesprochen ist, ist von einem Mann, der seinen Sohn auf seinen Schultern trägt. Ich weiß nicht, wie es für euch war, als ihr Kinder wart und ab und zu auf den Schultern eures Vaters mitgehen durftet. Für uns Kinder war das immer etwas Spezielles. Man sah die Welt von oben und es war ganz speziell, auf den Schultern des Vaters zu sitzen. Und das ist hier das Bild. Der Vater, der seinen Sohn oder sein Kind auf den Schultern trägt und sein Angesicht zum Kind hinaufdreht, um das Kind anzuschauen. Ich finde es ein wunderbares Bild. Und dann lesen wir, und schenke dir Frieden. Und wenn ich mir das vorstelle, wie Gott mich auf seinen Schultern trägt und zu mir hinaufschaut, weil er mich trägt, in dem Moment, wo du in die Augen Gottes schaust, in dem Moment, wo du in die Augen von Jesus schaust, bin ich hundertprozentig überzeugt, dass du wahren Frieden verspüren wirst. In dem Moment, wo Gott dich trägt und Aufmerksamkeit schenkt, hast du wahren Frieden. Und Jesus selbst ist der Friedefürst. Wir lesen dies im Alten Testament. Es werden verschiedene Namen für Jesus erwähnt und einer unter ihnen ist Friedefürst. Jesus ist der Friede, den wir uns erwünschen. Und Jesus sagt dann auch im Neuen Testament an einer anderen Stelle, in Johannes Kapitel 14, Vers 29. Johannes Kapitel 14, Vers 29. Vers 27, Entschuldigung. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Jesus ist derjenige, der uns den Frieden schenken möchte. Und nicht der Friede dieser Welt, sondern den wahren Frieden. Den Frieden, der nur in Jesus Christus ist. Ich finde diesen aaronitischen Segen wunderbar. Vor allem, weil wir sehen, dass in Offenbarung Kapitel 22, wie schon erwähnt, der Name Gottes auf der Stirn der Erlösten steht. Weil sie gesegnet wurden von Gott. Und wir sehen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, weil wir oftmals auf falschem Weg sind. Und dann das Bild von Gott, der uns auf seinen Schultern trägt und der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin und gebe dir Frieden. Es ist mein Wunsch, dass einen jeden Einzelnen von uns diesen Segen erleben darf in seinem Leben. Dass wir heute mit der Bewusstheit nach Hause gehen dürfen, dass wir von Gott gesegnet wurden. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern ausschließlich, weil er gnädig, gütig und barmherzig ist. Amen.